Wir beginnen heute mit einem neuen Kapitel im Markus-Evangelium. Und ihr sagt vielleicht, ist doch klar, wir sind jetzt in Kapitel 14. Da steht doch groß die 14. Nun, wusstest du, dass die Kapiteleinteilung gar nicht richtig die Bibel sind? Hat sich nicht Gott ausgedacht, haben sich Menschen ausgedacht. Finde ich, ist eine kluge Sache, weil dann weiß man wenigstens, wo man ist, oder? Stell dir mal vor, jemand würde sagen, geh mal bitte ins Markus-Evangelium zu dem und dem Wort. Da fängst du an zu blättern. Auch die Verse sind nicht in der Bibel. Gott hat nicht die Verse gegeben. Das haben Menschen danach sich ausgedacht und man hat sich irgendwann drauf geeinigt. Und trotzdem beginnen wir ein neues Kapitel im Markus-Evangelium. Und Markus macht uns deutlich, hier beginnt ein neuer Teil in meinem Evangelium. Und dieser Teil ist ein besonderer Teil. Es ist nämlich die Passion Jesu Christi. Passion ist ein altes Wort und heißt so viel wie Leiden. Leiden. Es ist die Geschichte der Gefangennahme und der Verspottung und der Kreuzigung von Jesus. Und dieser Teil des Evangeliums, könnte man sagen, ist der wichtigste Teil des ganzen Evangeliums. Irgendein Kommentator, ich weiß nicht mehr wer, hat mal gesagt, die Evangelien sind eigentlich eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Und so ist es auch. Schau mal, im ersten Kapitel beginnt Markus mit welchem Ereignis? Erinnerst du dich noch? Was passiert im ersten Kapitel in Markus? Taufe von Jesus. Bis zum 10. Kapitel, von der Taufe von Jesus bis kurz vor dem Einzug in Jerusalem, vergehen 3 Jahre. 10 Kapitel, 3 Jahre. Dann im 11. Kapitel verlangsamt sich plötzlich die Handlung und das Kapitel 11 und 12 und 13, diese 3 Kapitel, beschäftigen sich plötzlich nur noch mit einer einzigen Woche. Jesus zieht in Jerusalem ein, und was er da tut und den Tempel reinigt und die Streitgespräche mit den Pharisäern und Sadduzäern und seine Ölbergrede. Plötzlich 3 Kapitel, 1 Woche. Wo vorher 10 Kapitel 3 ganze Jahre beschrieben haben. Verstehst du, was ich mit Verlangsamung meine? Ja, die Handlung wird wie in einem Zeitraffer ganz langsam. Und jetzt im Kapitel 14 kommt wirklich Slow-Motion-Technik zum Tragen. Denn ab Kapitel 14, Vers 12, behandeln 2 ganze Kapitel nur noch 2 Tage im Leben Jesu. Den Tag des Abendmahls und der Gefangennahme und den Folgetag der Kreuzigung. 2 ganze Kapitel sind nur diesen beiden Tagen gewidmet, diesen wichtigsten Tagen im Leben Jesu. Und der Heilige Geist zeigt uns damit eines, wenn wir jetzt zur Passionsgeschichte kommen, zu dieser Leidensgeschichte Jesu, zu diesen letzten 2 zentralen, kritischen Tagen, dann ist das Wichtigste, was wir über Jesus Christus lernen können. Wir haben ihn kennengelernt als Propheten, der Gottes Worte den Menschen bringt, der Gleichnisse erzählt, der viele wichtige Lehren weitergibt, Prophetien. Wir haben ihn als Propheten kennengelernt. Wir haben ihn auch als König kennengelernt. Als jemand, der Dämonen befehligt und Stürme befehligt, kranke Körper befehligt, der Macht hat und alles gehorcht seinem Wort. Aber jetzt lernen wir ihn in dieser Passionsgeschichte als Hohepriester kennen. Als den, der das perfekte Opfer vor Gott bringt, das einzige Opfer, das Gott wohlgefällt. Und dieses Hohepriesteramt Jesu verbirgt sich hinter der Passionsgeschichte. Und es ist von allen Ämtern Jesu, wenn man das so sagen kann, für uns das Wichtigste. Denn es erkauft uns überhaupt erst, dass wir Teil dieses Reiches Gottes sein können. Ab heute beginnen wir mit dieser Passion Jesu Christi. Und der heutige Predigttext, die Verse 1 bis 11, sind quasi wie ein Auftakt für diese Passionsgeschichte. Es sind noch nicht diese letzten zwei Tage. Es geht um eine Zeit kurz vorher. Aber es ist der Anfang der Leidensgeschichte Jesu. Und lasst sie uns erstmal gemeinsam lesen und dann im Einzelnen betrachten. Wir lesen die Verse 1 bis 11 aus Kapitel 14. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte doch um mehr als 300 Denares verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Den Auftakt der Passionsgeschichte, die Markus uns hier gibt, ist die Frage: Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? Was war der Auslöser für die Passion Jesu Christi? Oder wie kam eigentlich das Leid in die Leidensgeschichte Jesu? Und was uns Markus hier zeigt, ist sehr interessant. Er zeigt uns nämlich die Art und Weise, wie alles Leid in die Welt kam. Mit dem Leid des ersten Menschen bis zum Leid in deinem Leben. Es ist ein sowohl als auch von Entscheidungen freier Menschen, die sich entscheiden, das Böse zu tun und dafür gerichtet werden und gleichzeitig die absolut souveräne Lenkung allen Geschehens durch den Herrn, der alle Dinge lenkt. Die Souveränität Gottes und die freie moralische Verantwortung von Judas Iskariot gehen Hand in Hand. Sie sind es, die die Leidensgeschichte Jesu lostreten. Nun, Markus zeigt uns hier ein typisches Sandwich. Erinnerst du dich noch an seine Sandwich-Technik? In der Vergangenheit haben wir das oftmals gesehen bei Markus. Markus kommentiert ja nichts. Er bringt nicht oft irgendwelche eigenen Kommentare. Aber was er tut ist, er nimmt manchmal Geschichten, die zusammengehören, ploppt die auseinander wie eine Brotscheibe und schiebt in die Mitte eine neue Geschichte hinein, die den Rest irgendwie erhält, erklärt, kommentiert. Und das tut er hier auch. Siehst du, dass Verse 1 und 2 und 10 und 11 eigentlich zusammengehören? Ja, da ist einerseits die Verschwörung der obersten Priester, die nicht wissen, wie sie Jesus habhaft werden sollen, am Fest mit Sicherheit nicht. Sie können ihn nicht wegen dem Aufruhr unter dem Volk, wie sollen sie an ihn rankommen? Und dann kommt Judas Iskariot zu ihnen und sie freuen sich, ihr Problem ist gelöst. Diese Geschichte gehört zusammen. Und in die Mitte von diesem Sandwich schiebt Markus eine Geschichte ein, die wahrscheinlich ungefähr 6 Tage vor dem Einzug in Jerusalem passiert ist, was uns Johannes Kapitel 12 erzählt. nämlich die Salbung in Bethanien. Der tut das, um uns zu zeigen, was diesen Judas getriggert hat. Was diesen Judas getriggert hat, was der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wie kam es dazu, dass Judas an diesem Punkt ihn verriet? Lasst uns dieses Sandwich heute Morgen betrachten in drei Punkten. Und der erste Punkt, den wir betrachten möchten, ist quasi das Brot vom Sandwich, diese äußere Handlung des Verrates von den obersten Priestern und von Judas. Und ich nenne diesen ersten Punkt die gelenkte Verschwörung. Die gelenkte Verschwörung. Lasst uns noch einmal die Verse 1 und 2 und 10 und 11 lesen. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine Gelegenheit, ihn zu verraten. Der ganze Gag dieser Handlung ist, Jesus wäre eigentlich nicht am Passa getötet worden. Die Hohepriester und Obersten Priester sahen keine Möglichkeit, ihm habhaft zu werden. Jerusalem war voll mit Volk, sie wollten keinen Skandal, sie wollten keinen Aufstand. Und plötzlich, aus dem Nichts, erfüllen sich ihre Gebete. Und da kommt dieser Jünger Jesu, Judas Iskariot, und sagt, ich gebe ihn euch. Wow, super, ihre Pläne gehen alle auf. Aber was sich zeigt hinter den Kulissen, ist, dass diese böse Verschwörung nicht in ihrer Hand liegt, sondern gelenkt ist vom Herrn, um alles zu erfüllen. Schaut einmal zuallererst die genaue Zeitangabe, die Markus uns hier gibt. Das ist sehr untypisch für ihn. Er sagt in Vers 1, es war 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Warum ist das wichtig? Nun, wir kennen die Evangelien, wir kennen die Ostergeschichte, aber für Markus Leser ist das nun wirklich wichtig, dass dieses Fest bevorstand. Und ihr wisst wahrscheinlich, was das Passa ist und vielleicht auch, was das Fest der ungesäuerten Brote ist, aber lasst es mich trotzdem kurz erläutern. Das Passa ist das Fest des Auszugs aus Ägypten, des großen Exodus. Und es ist vor allem das Fest der 10 Plagen, die über Ägypten kamen. Gottes starke Hand zwang den Pharao, die Israeliten gehen zu lassen. Und die 10. letzte Plage war der Tod der Erstgeburt aller Familien in Ägypten. Stellt euch das vor, wer ist der Erstgeborene eurer Familie? Wer ist der Älteste? Der wäre gestorben. Das erstgeborene Kind wäre gestorben. Aber Gott versprach, dass der Todesengel an jenen Häusern vorüberzieht, die das Blut eines Lammes an den Türpfosten angestrichen hatten. Und als die Nacht kam und die ältesten Kinder starben, heulte ganz Ägypten, außer die Häuser, die das Blut des Lammes an ihren Türpfosten hatten. Und tatsächlich, am nächsten Morgen durften sie endlich weg aus diesem Land der Sklaverei. Und sie flohen, und zwar schnell. Sie flohen schnell. Sie packten ihre Sachen, keine Zeit, nichts wie weg. Und auf so einer hastigen Flucht hatten die Frauen keine Zeit, so ein schön fluffiges Brot zu machen, wo man Sauerteig braucht und den man schön gehen lassen muss und da muss es schön warm sein. Das geht nicht. Sie backten nur ganz kleine, mickrige Brote, so flache Dinger ohne Sauerteig, ungesäuerte Brote nennt man die. Das waren Brote der Flucht. Und aus diesem Auszug und aus diesem Brotbacken, wo man keine Zeit hatte, diese ungesäuerten, dünnen, flachen Fladen, entstanden diese beiden Feste. Das Passa war das Fest, an dem die Israeliten das Lamm schlachteten, an Erinnerung an das rettende Blut des Lammes. Und das Fest der ungesäuerten Brote schloss sich direkt an das Passa an und erinnerte an den hastigen Auszug aus Ägypten. Bei diesem Fest mussten die Israeliten allen Sauerteig aus ihren Häusern ausfegen und durften nur diese flachen, ungesäuerten Brote essen. Nun, zu diesem Doppelfest versammelten sich in Jerusalem Hunderttausende. Hunderttausende in dieser relativ kleinen Stadt. Es war gedrängt voll. Und zu dieser Zeit, sagt Markus, fassten nun die obersten Priester den Beschluss, Jesus zu töten. Und dieser Beschluss war lange am Gären. In Kapitel 3 lesen wir bereits, dass die Pharisäer planten, Jesus umzubringen. Also das ist eine lange, lange Zeit, die das vor sich hin köchelte. Aber sie wollen es nur heimlich tun, weil sie einen Aufruhr fürchten und ein Aufruhr würde Konflikt mit den Römern bedeuten und das wollen sie möglichst umgehen. Jesus war sehr beliebt im Volk, das kam auch noch dazu. Also wollten sie bis nach dem Fest warten, wenn sich alles ein bisschen geruhigt hatte. Das war ihr Plan, das war ihre Verschwörung. Doch ihre Verschwörung war nicht in ihrer Hand. Deswegen heißt mein erster Punkt die gelenkte Verschwörung. Ihre Verschwörung war nicht in ihrer Hand. Gott, der allmächtige und souveräne Lenker aller Geschichte, zerstörte ihre Pläne und richtete seine eigenen auf. Denn der Verrat an unserem Herrn ereignete sich viel früher, als die obersten Priester es vorgehabt hatten. Sein Tod geschah, als in Jerusalem das meiste Volk versammelt war. Sie dachten, die obersten Priester, dass sein Tod seine Herrschaft beenden würde und seine Bewegung zerstreuen würde. Aber in Wahrheit richteten sie seine Herrschaft auf. Sie dachten, sie würden ihn durch den Tod erniedrigen, aber sie halfen ihn zu verherrlichen. Sie wollten alles im Geheimen geschehen lassen, aber Gott ließ es vor der Weltöffentlichkeit geschehen. Sie wollten, dass das alles nach dem Fest passiert, aber Gott wollte, dass es am Passafest passiert. Und warum wollte Gott das so? Gott wollte das so, um ein Statement zu machen. Das Statement soll heißen, dieser Jesus ist das wahre Passalam. Und den Exodus, den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, den ihr Israeliten erlebt habt, das war nicht der wahre und große und wirkliche Auszug aus der Sklaverei, sondern es kommt ein größerer Auszug. Ihr müsst noch einmal fliehen, nämlich aus den Fängen des Teufels und den Fängen dieser Welt. Durch das Passalam Jesu Christi. Jesus stirbt zu einer Zeit und ist begraben zu einer Zeit, ist hinausgeworfen zu einer Zeit, wo alle Israeliten peinlich darauf achten, dass kein Sauerteig in ihrem Haus ist. Und dabei haben sie gleichzeitig das wahre Brot des Lebens hinausgeschmissen und nicht gemerkt, dass sie voll sind mit dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Jesus musste an diesen beiden Festen sterben, um zu zeigen, dass sich alles in ihm erfüllt und dass eine größere Rettung auf alle Menschen wartet, als die Rettung, die die Israeliten ihrer Geschichte erlebt haben. Aber du siehst daran, wie einfach es ist für Gott, die bösen Pläne der Menschen zu lenken wie Wasserbäche. Er lenkt sie einfach wie Wasserbäche. Diese bösen Menschen planen und verschwören sich gegeneinander, gegen den Herrn und seinen Gesalbten und gegen alle möglichen und gegen die Christen überhaupt. Aber der Herr lacht über sie. Er lacht über sie und er fügt alles so, dass er triumphiert und seine Gemeinde triumphiert. Das schien denen damals nicht so. Schau mal in Vers 11. Sie aber, und das sind hier die obersten Priester und Schriftgelehrten, sie aber waren erfreut, das zu hören. Die obersten Priester sind in diesem Text die einzigen, die sich freuen. Die Jünger murren, die arme Frau ist traurig. Judas ist stinksauer. Die obersten Priester sind die einzigen, die sich freuen. Ihre Pläne scheinen aufzugehen. Aber eigentlich, wenn sie wüssten, dass Gott ihre Bosheit zu ihrem Untergang und zum Heil der Gemeinde lenkt, würde ihnen das Lachen vergehen. Und das ist ein großer Trost. Dass wir hier von dieser gelenkten Verschwörung reden, ist ein großer Trost für alle Christen, gerade für uns in unserer Zeit, wo, das muss man ehrlich sagen, natürlich auch hinter den Kulissen Dinge passieren, die die Gemeinde Christi ins Visier nehmen. Und wir uns wahrscheinlich auf härtere und schwierigere Zeiten einstellen müssen. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott auch die Herzen dieser bösen, mächtigen Menschen lenkt. Dass am Ende alles so hinausgeht, dass es zum Besten derer ist, die Gott lieben. Denn Gott liebt seine Braut und er wird sie nicht den Hunden ausliefern. So lasst uns zweitens nun zum Kern des Sandwiches kommen, der Salbung in Bethanien. Und ich nenne diesen zweiten Punkt die vermeintliche Verschwendung. Dass die Verschwörung nicht gelingt und dass Gott sie so lenkt, wie er will, hat auch mit dieser Frau zu tun, hat natürlich mit seinen Plänen zu tun für das Fest. Christus soll alle Dinge erfüllen an diesen Festen. Aber diese Geschichte hier, diese Salbung, ist nicht ein bloßer Auslöser. Sie hat einen großen Wert an sich und lasst sie uns betrachten, was wir davon lernen können. Lasst uns gemeinsam die Verse 3 bis 8 noch einmal lesen. Und als er, Jesus, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ja, was für ein Kontrast ist diese Geschichte zum äußeren Teil dieses Sandwiches. Da draußen, bei Judas und den obersten Priestern, da wird Jesus für Geld geopfert. Hier drin, in Bethanien, im Haus Simon des Aussätzigen, da wird Geld für Jesus geopfert. Da draußen, da hat er den Wert eines Stück Viehs. Da drin hat er den Wert eines großen Schatzes. Dort draußen sind Männer, religiöse Eliten, die die Ermordung Jesu planen. Und da drinnen ist eine namenlose Frau, die sein Begräbnis plant. Dort draußen sind Menschen mit geteiltem Herzen, ein Zerrbild, eine Karikatur von Gottes Kindschaft. Aber hier drin ist eine Frau, die für Jesus ihr Ein und Alles gibt und das Ideal von Jüngerschaft darstellt. Und diese ganze Szene ist ein großer Kontrast überhaupt zu diesem ganzen Jerusalem, das wir in den letzten Kapiteln als Zentrum betrachtet haben. Es ging immer wieder um Jerusalem. Jesus ist hier in Bethanien, einem kleinen Dorf am Rande der Großstadt. Nur dort verbringt Jesus die Nächte. Und dann sind wir noch im Haus von Simon, dem Aussätzigen. Jemand, der entweder aussätzig war oder noch ist. Jedenfalls jemand, der auch am Rande der Gesellschaft steht. Und dann ist da diese namenlose Frau, die eigentlich nicht mal bei einem Gastmahl von Männern dabei sein darf. Und diese Szene zeigt, Jesus wurde von denen geehrt, die am Rand der Gesellschaft waren. Dort fühlte er sich wohl, dort geschah Jüngerschaft. Nicht viele Weise, nicht viele Angesehene, nicht viele Mächtige nach dem Fleisch, sondern das Verachtete der Welt. Das hat Gott erwählt. Und jetzt schaut, was diese Frau tut. Sie kommt und bringt ein kleines Fläschchen mit einem Öl. Ihr kennt Öl. Ihr kennt Öl aus der Küche. Öl ist nichts Besonderes. Dieses Öl aber kam aus Indien. Ein ganz besonders feines Öl, wohlriechend, in einer Alabasterflasche verschlossen. Dieses Öl kostete 300 Denar. Ein Denar, das war ein Tageslohn für einen Arbeiter. Überlegt mal, was in 300 Tagen verdient wird. Das ist mehr als ein Jahreslohn. 50.000, 60.000 Euro. Weiß nicht, wie viel Franken. So viel kostete das. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das kam und brachte sie. Eine Frau in Israel hat niemals so viel Geld verdient, um das ihr eigen nennen zu können. Das muss ein Erbstück gewesen sein. Vielleicht auch ein Erbstück der Familie. Wir wissen es nicht, woher sie dieses Fläschchen hatte. Und sie kommt und sie bringt nicht nur ein paar Tropfen auf Jesus Kopf auf. Sie sagt nicht, ach, ich mache mal die halbe Flasche leer, dann mache ich einen Pfropfen drauf und stelle es zurück ins Regal. Sie kommt und sie zerbricht die Flasche irreparabel. Und sie gießt alles aus auf sein Haupt. So eine Salbung, das tat man mit Königen, Priestern, Propheten. Und das tat man mit Menschen, die sterben. Und was ist die Reaktion der umstehenden Leute? In Vers 4 lesen wir es. Sie wurden unwillig bei sich selbst und sagten, wozu diese Verschwendung? Wozu diese Verschwendung? Ja, vermeintliche Verschwendung. Vermeintliche Verschwendung. Aber das ist, was das Fleisch und was die Welt sieht, wenn du alles für Jesus gibst. Kennst du solche Situationen? Du bringst ein großes Opfer für Jesus und das, was die Welt sieht, ist, was für eine Verschwendung. Erinnere dich, wie entrüstet Jesus' eigene Familie war über Jesus' Dienst. In Markus Kapitel 4 lesen wir davon, das Volk drängte und er hatte nicht mal Zeit zu essen. Er opferte seine Mahlzeiten, er opferte seine Nächte, er opferte das alles und seine Familie kommt zu ihm. Und Kapitel 4, Vers 21 sagen sie, er ist von Sinnen. Und sie wollen ihn ergreifen und rausreißen, verrückt, Verschwendung, Vergeudung. So reagiert die Welt auf wahre Jüngerschaft. Kennst du auch diesen Vorwurf, egal ob ausgesprochen oder unausgesprochen? Ich kenne ihn. Dieses, du gehst zu weit, komm, mach mal ein bisschen langsam, die halbe Flasche reicht auch. Das ist doch Wahnsinn. Verschwend doch bitte nicht dein Leben, verschwend doch bitte nicht deine Jugend, deine Talente, verschwende doch nicht deine Kraft oder dein Geld oder was auch immer für diesen Jesus. Ja, du kannst ihm schon dienen, aber sei doch bitte moderat, wahre doch Maß und Mitte. Die Welt versteht vielleicht gerade noch so eine gezähmte, halbe, milde Religion, aber so eine extravagante Hingabe wie diese Frau, das kann sie nicht verstehen. Was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Wir haben das persönlich auch so erlebt, dass Menschen kamen und zum Beispiel zu Kathleen gesagt haben, Mensch, Karriere aufgegeben, für was? Oder die Freunde schütteln den Kopf, wenn sie hören, dass man der Gemeinde freie Tage und Geld und Energie opfert, im Übermaß, wie sie es wahrnehmen. Wozu diese Verschwendung? Judas selbst war so erbittert, dass dies der Tropfen gewesen sein muss, der sein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber siehst du, wie Jesus vielleicht deinen Kritikern, die dir das vorwerfen, weil du als Kind Gottes extravagante Jüngerschaft lebst, wie Jesus sich diesen Kritikern gegenüberstellt. In Vers 6 sagt er ein Wort. Das finde ich so kraftvoll und prägnant. Er sagt zu ihnen, lasst sie. Lasst sie. Lasst sie in Ruhe. Hört auf. Lasst mein Kind in Frieden mit euren Beleidigungen. Hört auf, sie zu bekümmern. Sie ist mein Werk, geschaffen zu guten Werken. Und du magst diese Werke eine Verschwendung finden, aber ich nicht. Lass sie. Lass sie in Frieden. Diese Frau lebte wahre Jüngerschaft. In diesem Raum extravagante, hingebungsvolle Liebe zu ihrem Herrn, der sich in Werken äußerte, die die Welt nicht verstehen kann. Und es ist bemerkenswert, dass gerade Frauen in den Evangelien oft diese geheimen Vorbilder der Jüngerschaft sind. Die blutflüssige Frau als Vorbild für diesen Jairus mit dem wankelmütigen Glauben und die arme Witwe als Vorbild für diese ganzen Pharisäer und Sadduzäer in Markus Kapitel 12, die einzige, die in Jerusalem bei der Prüfung dieser Stadt ein Lob von Jesus bekommt. Aber gerade die Witwe und hier diese namenlose Jüngerin, die zeigen dir eines. Jesus sieht deine Gabe. Er sieht deine Gabe. Und auch wenn die Welt sie nicht sieht, er sieht sie und er erkennt dein Opfer. Auch wenn die Welt sagt, nur Verschwendung. Das ist ja nichts wert. Bei Jesus ist das kleinste Opfer der Witwengroschen nicht vergessen. Und bei Jesus ist das größte Opfer, das kostbare Nardenöl, nicht verschwendet. So ist unser Herr. Deswegen sei ermutigt. Wandle in guten Werken, in extravaganten guten Werken. Habe Mut zu sagen, ich gebe alles für Jesus. Mögen die Menschen den Kopf schütteln und sagen, was für eine Verschwendung. Der Herr sieht dich, der Herr lobt dich. Und beim Herrn ist nichts vergeudet, kein Tropfen deiner extravaganten Gaben. Seien sie Kraft und Zeit oder was auch immer sie sein mögen. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Zu guten Werken. Und Jesus lobt diese Frau in Vers 8 und sagt, sie hat getan, was sie konnte. Deswegen tu auch du, was du kannst. Tu, was du kannst. Und wisse, Jesus sieht dich. Lass uns nun drittens die Verkündigung und die Beziehung zum Evangelium mit dieser Geschichte betrachten. Die Verkündigung des Evangeliums. Ist es nicht bemerkenswert? Hast du nicht auch beim ersten Lesen so gedacht, also ein bisschen ist das komisch. Ist Jesus da nicht ein bisschen unfreundlich zu den Armen? Also ich meine, es sind so viele arme Leute. Irgendwie hat er doch vielleicht schon einen Punkt, der die Jünger da, die sagen, also hätte man doch auch den Armen geben können. Und was hat das Ganze eigentlich mit dem Evangelium zu tun? Denn in Vers 9 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Ist das Evangelium etwa gegen die Armen? Ist es nicht gerade für die Armen? Nun lasst mich erklären. Kaum ein Mensch kann wohl ein größeres Lob bekommen von Jesus als diese Frau in Vers 9. Das ist ja Wahnsinn. Wenn man sagt, wo das Evangelium verkündigt wird, da wird an das erinnert werden, was sie getan hat. Die beiden, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus und das, was sie tut, die scheinen so eng verknüpft zu sein, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. Aber warum? Was hat sie so Besonderes getan? Was hat sie vielleicht erkannt, was andere nicht erkannt haben? Du musst eins verstehen, als Hintergrund. Es war jüdische Sitte, dass man genau zu dieser Zeit, die Markus beschreibt, nämlich die Tage vor dem Passafest, den Armen im Land gedachte. Die Familien kauften für sich ein, für das große Passafest, aber in dieser Zeit war es üblich, den Armen besonders große Almosen zu geben. Wenn ein Pilger nach Jerusalem kam, dann gab er da normalerweise im Tempel zwei Spenden ab. Die eine Spende war für den Tempel und die andere Spende war ausdrücklich für die Armen gedacht. Das war die Sitte in den Tagen vor dem Passafest. Aus diesem Grund sind auch die Jünger so empört. Die sagen nicht einfach nur, ach, da gäbe es doch noch irgendwelche Arme, sondern die sagen, genau dieses Geld hätte man doch jetzt zu dieser Sitte, die eine gute Sitte ist, ja, dass wir vor dem Passa der Armen gedenken, hätten wir doch gerade dafür nehmen können. Wir haben vielleicht selber kein Geld, weil wir nichts besitzen und dann kommt diese Frau, ist willig, das abzugeben, hätten wir das nicht nehmen können, in Geld umtauschen können und bringen können zu den Priestern, damit wir den Armen gedenken. Doch der Punkt dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Frau dieser Tradition folgte. In den Tagen vor dem Passa, wo man die Armen im Land segnet, öffnet sie ihren vielleicht einzigen Schatz und sie segnet den Mann, von dem sie verstanden hat, dass er der Ärmste unter allen Armen ist im Land. Dass es keinen Ärmeren, keinen Geschlageneren und keinen gebeugteren Mann gibt als Jesus von Nazareth. Das impliziert auch Jesus' Antwort in Vers 7. Er sagt, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mich, Armen, habt ihr nicht alle Zeit. Wenn ihr mir, Armen, etwas Gutes tun wollt, müsst ihr es jetzt tun, denn in 3 Tagen bin ich nicht mehr unter euch. Jesus hält sie nicht davon ab, 300 Denare für ihn anstatt für andere Arme auszugeben, weil sie richtig erkannt hat, dass die Not dieses einen Armen viel größer ist, viel einmaliger ist als die anderen Armen, die zu diesen Zeiten auf den Straßen Jerusalems lebten. Jesus hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er nach Jerusalem kam, um zu sterben. Er kündigte das dreimal gegenüber seinen Jüngern an. Das war Public Knowledge. Das war öffentlich bekannt zu dieser Zeit. Welcher Mann aber ist ärmer als der, der seine letzten Tage auf Erden verbringt, der übergeben wird in die Hände von Priestern, wie er selbst angekündigt hat, der ungerecht verurteilt werden wird zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, zu zahlen seit seinem Leben als Lösegeld für viele. Wenn man einen Mann als arm bezeichnen kann, dann so einen. Und wenn jemand Barmherzigkeit und Ehre an diesem Vorabend des Passa verdient, dann dieser Mann der Schmerzen. Was auch immer diese Frau verstanden hat, wahrscheinlich aus den Erzählungen der Jünger, sie hat dies erkannt. Und sie hat die Konsequenz daraus gezogen, nämlich ihn zu salben für sein Begräbnis. Dieser Mann wird sterben, ich werde ihn salben. Noch niemand anders hat es getan. Wenn noch niemand es getan hat, dann werde ich es jetzt tun. Diesen Armen unter den Ärmsten. Wisst ihr, andere haben mehr gewusst. Andere haben mehr erkannt. Andere hätten das tun sollen. Vielleicht die Jünger, die Priester, das Volk, aber da war keiner. Vielmehr stehen seine Jünger da und kritisieren sie dafür und erkennen nicht einmal die Armut, den bevorstehenden Tod ihres Meisters, erweisen ihm keine Ehre für den Tod, die Passion, in die er eintreten wird. Und erkennen nicht, dass vor ihnen ein Mann sitzt wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, für sie. Aber Gott versagt seinem Sohn die Ehre nicht und auch nicht die Salbung für sein Begräbnis. Als Jesus in Jerusalem einritt auf einem Esel, da rief die Menge Hosianna dem Sohn Davids. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen zu Jesus und haben gesagt, wehre diesen Menschen. Sag ihnen, sie sollen aufhören. Wehre ihn. Und Jesus sagte zu ihnen, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Hier haben wir so einen Stein, schreienden Stein. Priester und Jünger wollten nicht erkennen, welch armer Mann da sitzt, wollten nicht Jesus die Ehre erweisen vor seinem Begräbnis, vor seinem Tod. Und so macht sich diese namenlose Frau aufgetrieben vom Geist Gottes und salbt den Mann der Schmerzen. In Angst und Not wird Blut ihm von der Stirn tropfen und der Speichel von der Wange, die Schläfen von Dorn durchbohrt und die Hände von Nägeln. Und er wird den Kelch des Zornes Gottes trinken bis zur letzten bitteren Hefe. Und wenn die Priester und die Jünger und ganz Jerusalem das nicht erkennen wollen, dann wird es diese arme Frau tun. Gott wird seine Ehre nicht in den Staub treten lassen. Und wenn es geschehen muss in Bethanien, im Hause des Aussätzigen, von einer namenlosen Frau, so sei es. Aber diese Ehre wird er nicht seinem Sohn verwehren. So prophezeite der Prophet Jesaja über ihn. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ohne die Erkenntnis der Armut Jesu, dass dieser Mann ein armer Mann war, arm dran, bemitleidenswert, gibt es kein Evangelium, denn dies ist die gute Botschaft. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und diese Frau erkannte, dass Jesus sterben würde und dass sein besonderer Tod ihn zum Ärmsten der Armen machte. Und so entschied sie sich am Vorabend, an den Vorabenden des Passa, an dem man der Armen gedenkt, ihr ein und alles zu zerbrechen, um diesen Mann für seinen Tod zu salben, wenn es niemand anders tut. Und während vielleicht sein kommender Tod ein theoretischer Fakt, eine theoretische Möglichkeit, ein Geheimnis oder irgendwie eine Furcht oder was auch immer in den Köpfen der Jünger war, war sein Tod für sie ein Zerbrechen des Herzens. Sein Tod bewegte sie und bewegte sie zu guten Werken. Jesu Tod, Jesu Leben, Jesu selbst war ihr wert und kostbar. Und diese Geschichte stellt auch an dich heute die Frage, was ist dir Jesu Tod wert, wenn wir jetzt über die Passion sprechen in den nächsten Wochen in der Predigt? Ist er dir wert und kostbar? Ist dieser Tod Jesu Christi etwas, das dich antreibt in deinem Leben? Oder etwas, das dich kalt lässt, vielleicht wie manche Gäste im Haus Simon des Aussätzigen? Ist es vielleicht etwas, was dich ärgert, wie Judas? Wie äußert sich in deinem Leben der Wert des Todes Jesu? Diese Frau opfert hier Ölfläschchen. Aber was opferst du? Die Witwe opferte ihre letzten zwei Münzen. Bewegt dich die Liebe Jesu zu Dankbarkeit, zu Opfer und Hingabe, zu extravaganter Jüngerschaft, die Welt nur noch den Kopf schütteln lässt und sagt, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung, was für eine Nachfolge ist das, was für ein Mann muss das sein? Das Evangelium, sagt einmal Paul Washer, ist ein 10-Tonnen-Laster, so ein Riesending, was auf den Straßen lang donnert. Du kannst nicht zu mir kommen, sagt Paul Washer, und erzählen, ich hätte ein 10-Tonnen-Laster überrollt. Ich würde dir sagen, wie bitte? Du bist von dem 10-Tonnen-Laster überrollt worden? Das würde man sehen. Ein 10-Tonnen-Laster lässt niemanden unberührt zurück. Man sieht, ob jemand von einem 10-Tonnen-Laster überrollt worden ist. Ich frage dich, hat dich das Evangelium überrollt, getroffen, verändert? Ich bete, dass es so ist. Und wenn es so ist, dann sei getrost, dass keine Gabe, und sei es eine Witwenmünze oder ein kostbares Schatzfläschchen, dass keine Gabe ungesehen und keine Gabe verschwendet ist für diesen kostbaren Herrn. Deswegen gib gern alles für Jesus. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen und ich schließe dann mit Gebet ab.